Komm, lass in einer Rutsche durchgehen. Simon, bei dir läuft es, denke ich mal, eh. Nilsi, Speicherkarte drin, Lüftungen aus, Start gedrückt.
Lüftung. Ja, ich musste heute wirklich Lüftungen ausmachen, weil wir haben ja so ein Lüftungssystem hier im Haus und man merkt immer richtig, wenn das voll ist mit so Partikeln und dann muss man das so aussaugen. Und wir sind wieder genau da, wo diese Meldung kommt, dass wir es jetzt machen müssen. Und dann wird es wirklich laut oder es wird lauter. Und wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass das letztes Mal gestört hat.
Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht.
Genau. Tür ist zu,
also,
Lüftung,
Nilsi.
Lüftung ist aus.
Komm, schieß uns hier los, Nilsi.
Was ist denn unser Motto für die Stunde?
Puh, denk dir was aus. Gibt kein Motto.
Wir haben kein Motto. Osterspecial.
Wir machen einfach mal direkt mal ein Special draus.
Ja, 3, 2, 1, pack, Buddy Talk, Oster-Special. Ich glaube, ich muss es jetzt wirklich sagen, ich glaube, ich war noch nie so fit wie in der Zeit. Ich habe seit 1,5 Jahren irgendwie 5 Tage am Stück trainiert. Ich bin ordentlich am Pushen. Von daher, es war wirklich ein gutes Osterwochenende. Und was noch neben meinen sportlichen Einheiten passiert ist, lass das doch mal in den nächsten 60 Minuten zusammen aufarbeiten. Oder Simon, wie seht ihr das?
So sehen wir das. Ich habe auf jeden Fall viele Fragen, was deinen letzten Trainingsblock betrifft, Nilsi.
Komm, jetzt mach's nicht größer, als es ist, ne?
Du posaunst das hier so groß raus. Also
ja, okay.
Ich gehe einfach nur deine Welle mit. The pressure is on und bevor wir da reingehen, haben wir natürlich noch einen Partner heute mit an Bord und das ist Blackroll. Wir alle kennen Blackroll von der geliebten Faszienrolle, die ganz, ganz wichtig ist und ich glaube in vielen Leben von euch, sagt man das so, in vielen Leben? Egal, jeder kennt sie, jeder nutzt sie für hoffentlich möglichst viele sinnvolle Dinge. Aber neben der klassischen Faszienrolle hat Blackroll auch ganz viele andere schöne Sachen. Und unter anderem schickt euch Blackroll in die tiefsten Träume, die ihr euch nur vorstellen könnt, mit den Schlafprodukten. Ich schlafe seit 2 Jahren nur noch auf meinem Blackroll Recovery Pillow und ich will es nie wieder ändern. Ich schwöre drauf, ich nehme es auch überall mit hin. Auf Reisen kann man schön klein zusammenrollen, super praktisch. Und es gibt auch Matratzen-Topper, Decken in verschiedenen Stärken für Sommer und Winter von Blackroll und viele Freunde von mir schlafen auch auf Blackroll-Matratzen und benutzen diese Decken und alle schwören da richtig drauf. Deswegen kümmert euch mal um das Thema Schlaf, weil in der Pause wächst der Muskel, hat einst mal Nils Frommold gesagt. Und je besser die Pause, desto größer wird der Muskel, desto fitter werden wir. Also die Regeneration ist das Wichtigste, was wir brauchen und da ist der Schlaf Key Factor Nummer 1 und da kümmert sich Blackroll drum. Also blackroll.com, guckt euch da mal rein und wenn ihr auch noch ein bisschen was drüber wissen wollt, geht ihr auf den Reiter Wissen und da gibt es ganz viele sehr interessante Beiträge über die Schlafphasen. Was ist Schlaf überhaupt? Was macht das mit unserem Körper? Wie sieht es mit dem Thema Schnarchen aus? Und welche Schlafphasen durchlaufen wir? Also, klickt euch da mal rein, bevor ihr irgendwie Nonsens auf YouTube guckt. Guckt mal lieber eine halbe Stunde bei Blackroll rum. Dann geht ihr noch in den Shop, deckt euch gut ein mit guten Schlafprodukten und mit dem Code BuddyTalk15 gibt es auch noch ein paar Prozente auf unseren Nacken. Könnt ihr noch was sparen und jetzt gute Nacht, schöne Träume und viel Spaß mit der Folge. Wir gehen rein. Ja, Nisi, was hat's damit auf sich? 5 Tage in Folge, Nisi, das ist ja seit deinem Karriereende jemals wieder passiert.
Ja, ich glaube Weihnachten einmal rum, aber sonst wahrscheinlich nicht. Aber ich würde es jetzt gar nicht mal an diesen 5 Mal nacheinander festmachen. Ich muss sagen, es fühlt sich so seit langem mal wieder nach Sport an. Vielleicht war hier und der Weckruf mit Simon, also wir sind ja vor 2 Wochen mal in Nürnberg laufen gewesen, so morgens um 6.30 Uhr, keine Ahnung, was mich da geritten hat. Simon hat auch irgendwie gefühlt nochmal einen Run rangehängt, nachdem wir da irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Stunden unterwegs gewesen sind. Und da habe ich das danach irgendwie gedacht, so ey, ich muss jetzt hier mal wieder ein bisschen regelmäßiger was machen. Wahrscheinlich liegt es auch am Wetter, Aber irgendwann hatte ich so einen Moment vor 2-3 Wochen, wo ich so gelaufen bin und so auf einmal, es war wieder so ein gewisser Flow drin und dann hat irgendwie wieder Sport angefangen, Spaß zu machen. Ich würde ja eher sagen, so den ganzen Winter, das war dann eher so ein Überlebenskampf zwischen ab und an mal nur so halb fit zu sein, aber auch, ja, eigentlich krank war ich ja auch in seltenen Fällen. Es war eher so dieses, ja, ich war irgendwie körperlich einfach nicht beisammen und jetzt habe ich so das Gefühl, es passiert gerade richtig was. Und ich habe irgendwie auch so rechts, links Leute, die mich auch motivieren, irgendwie was zu machen. Also jetzt am Mittwoch kommt mein Schwager, der ja auch mal gut im Triathlon gewesen ist. Also der war auch mal so kurz vor Junioren-Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und ich weiß gar nicht, bestimmt auch immer mal deutscher Meister in der Nachwuchsklasse. Jetzt mittlerweile aber auch schon seit 10 Jahren nicht mehr aktiv. Aber der hat auch so einen Halbmarathon für sich als Ziel gesetzt und zum Geburtstag von Sarah kommt er jetzt hierher und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Pressure is on. Am Mittwoch laufe ich 2x4 Kilometer in 4 Minuten Pace und das muss natürlich auch wohl vorbereitet werden, weil das sind auch Tempobereiche, in denen ich mich jetzt schon länger nicht mehr aufgehalten habe. Und irgendwie macht's grad Spaß und dann irgendwie, klar, irgendwie, wie gesagt, Wetter, aber es ist irgendwie nicht so das Wetter. Ich finde, wenn man merkt, der Körper will wieder oder der hat Lust auf irgendwas. Ich meine, wenn man dann irgendwann aushört mit Sport, dann hat man ja auch erstmal Lust, das nicht mehr so regelmäßig zu machen. Aber jetzt gerade, muss ich sagen, macht schon Spaß und ich freue mich auch echt auf den Sommer und jetzt auch Zeit zu haben. Also ich habe auch gerade Urlaub und ich habe ja irgendwann auch noch mal Elternzeit. Das ist so richtig. Es gibt eigentlich nur motivierende Gründe, da weiter am Ball zu bleiben.
Nisi, Hand aufs Herz, wie sehr musst du dich für 2x4 Kilometer 4 Minuten strecken aktuell?
Boah, ja, Hand auf dem Herz. Ich bin wirklich gespannt. Also wahrscheinlich schaffe ich es mich da irgendwie so. Also erstmal muss natürlich mein Mitläufer muss es auch erstmal schaffen, ne? Also so, vielleicht ist es ja dann auch wie so ein Nichts-Angriffspakt, dass man sich dann irgendwie auf 4:10 einigt.
Das war nicht die Frage, Nisi. Du windest dich schon wieder wie ein Aal.
Ja. Also ich bin ja letztes Jahr 5-Kilometer-Staffel in Berlin gelaufen. Das war im Mai, ziemlich genau ein Jahr her. Da bin ich, ich glaube,
so kommt zwei... Jetzt Ableitung. Wenn da, man so nee, schon anfängt, ich, sich das, die Leistung herzuleiten.
Ja,
letztes Jahr.
Nee, genau. Jetzt, ich meine, da war ich so ein halbes Jahr raus. Da bin ich gelaufen, die ersten 2 Kilometer so in 7 Minuten. Und ich glaube, Kilometer 3 war irgendwie schon so 3,52 und Kilometer 4 war so 3,56 und es hat sich angefühlt wie, oberhalb der Schwelle. Also es war schon so richtig eklig, wo ich mir gesagt habe, ey, scheiße, ich laufe hier gerade irgendwie 3,55 und ich laufe hier um mein Leben. Und danach habe ich eigentlich nie wieder irgendwie was Schnelles gemacht. Also ich glaube, ich kriege es schon irgendwie hin, aber es ist dann so... es ist wahrscheinlich kein Tempo-Dauerlauf mehr, sondern es ist irgendwo zwischen irgendwas Richtung Nahtoderfahrung. Ich bin jetzt mal ganz confident und sage, ich pack das. Vielleicht geht es sogar auch besser wie gedacht. Vielleicht ist das
aber dann ich ja. Ich sehe schon, du kannst uns gerade nicht garantieren, dass du 5 Kilometer unter 20 Minuten laufen könntest.
Also ich denke, aber es ist ja dann immer so, das ist ja so genauso diese Phase. Also man muss ja dann so 20 Minuten, also das Problem ist, 20 Minuten ist ja schon eine relativ lange Zeit. Und sich immer wieder diese Frage zu stellen, warum mache ich das jetzt eigentlich gerade? Also wenn man halt schon mal irgendwie roundabout 15 Minuten gelaufen ist, dann ist es ja natürlich irgendwie so, ey, scheiße, es tut gerade so weh und ich mache hier irgendwie 19, also ich glaube, ich bin da irgendwie, was war das am Ende, irgendwie 18:45 oder sowas gelaufen. Und es hat schon tierisch weh getan, also im letzten Jahr. Und dann, du stellst dir ja die ganze Zeit diese Frage, wie vorher auch, wo du denkst so, ey, was mache ich hier gerade? Und ich glaube, wenn man das nicht machen würde, sondern einfach so Kopf aus und durch, dann würde ich das auf jeden Fall schaffen. Das Ding ist es halt so, ich vermisse dieses Quälen halt überhaupt gar nicht. Und in dem Fall ist so der innere Monolog, da gewinnt auch mal die schlechte Seite. Also ich kann mir auch so vorstellen, dass ich genauso so nach 3 Kilometern abwinke und sagt so, ey, jetzt leckt mich immer alle und dann irgendwie 2 Minuten wander und dann irgendwie in 4:30 das nach Hause laufe, kann ich mir genauso gut vorstellen.
Hast du gerade irgendwie auch theoretisch Lust auf irgendwelche Ziele oder sowas?
Nee.
Also hättest du Lust, dich für irgendwas aber vernünftig vorzubereiten?
Boah, nee. Ich glaube, ich kriege so einen gezielten Trainingsplan gerade gar nicht unter.
Also es muss so. Ja kein gezielter Trainingsplan sein, aber hättest du Lust, deinen Motor, den du ja trotzdem nach wie vor verbaut hast, mal wieder anzubohren? Das geht ja dann doch relativ schnell. Ich weiß nicht, Simon, du kannst es vielleicht besser einschätzen, aber Nisi, wenn du mal 8 Wochen mal so einen Schnuff was machst, dann ist es ja doch relativ schnell wieder, dass du auf einem Niveau bist, das irgendwie okay ist, ne?
Ja.
Natürlich weit weg von dem, was du mal gemacht hast, aber trotzdem so, dass du den Großteil der Leute im Griff hast.
Ja, ich denke so alles bis 3,30, 3,40 würde ich wahrscheinlich relativ schnell wieder hinbekommen auf 5 Kilometer. Also wahrscheinlich in einem kurzfristigen Zeitraum von 2 bis 3 Monaten. Also mit 1 bis 2 Mal schneller laufen in der Woche. Ich weiß nicht, ob mich das befriedigen würde. Mich würde, glaube ich, viel mehr befriedigen, wenn ihr mich nachher fragt und sagt, ey, Nils, Mallorca, 2 Wochen geht's los. Und da halt irgendwie 20 Stunden Rad zu fahren und von mir aus jeden Ortschildsprint mitzunehmen oder irgendwie irgendwo hochzuheizen. Also ich glaube, für sowas könnte ich mich gerade viel mehr begeistern. Oder halt das ganze Ötzi-Thema nochmal aufzurollen oder irgendwas.
Ja, das ist nur nicht Romsack.
Ja, weißt du, das hätte ich Bock, so ein bisschen Adventure so dabei zu haben. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich zu diesem Backpack-Thema stehe, ob ich Bock auf sowas hätte. Weißt du, so, wenn mich irgendjemand wirklich, also ich glaube, ich bräuchte diesen Typen, der mich halt fragt, so, ey Nils, du hast ja Elternzeit, du hast ja viel Zeit, wie sieht's aus im Juli? Ich will von München nach, keine Ahnung, einmal über die Alpen, 5 Tage, hast du Lust? Und ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich zu schnell zusagen, weil irgendwie das würde mich so reizen, weil das ist irgendwie ein komplett anderes Ziel, auch mit anderen Challenges und irgendwie man kann ja auch viel quatschen und sich dabei austauschen und auch mal neu kennenlernen. Sowas hätte ich, glaube ich, Bock. Aber so einen richtigen Wettkampf in dem Sinne,
das. Aber das ist ja eigentlich logisch. Also mir geht's ähnlich. Ich meine, du warst mal auf so einem krassen Level, dass du ja gewisse Performances so im Kopf hast, was möglich war. Und da wirst du jetzt, egal wie hart und wie lang du trainierst, wahrscheinlich nicht mehr hinkommen. Und deswegen musst du ja irgendwas Neues suchen, wo es ja eher nicht um eine Leistung oder eine Zeit geht, sondern eher um das Gefühl, was zu schaffen oder um die Gemeinschaft dabei oder um das Event an sich. Also halt sowas wie Richtung Gravel-Sport oder einfach ein langer Endurance-Tag da beim Ötztal oder sowas. Da geht es ja dann auch nicht um die eine Sekunde oder die andere Sekunde. Aber in deiner Lage ist ja so ein Fünfer jetzt total uninteressant, weil was willst du denn erreichen? So unter 15 wird es wahrscheinlich nicht mehr, sag ich jetzt mal gewagt.
wahrscheinlich.
So eine, wahrscheinlich. Keine Ahnung, was würde dich denn bei 5 Kilometer triggern? Das ist ja irgendwie, da geht es ja dann schon um Speed.
Ja, ich glaube auch, ich wurde schon mal relativ kurzfristig gefragt, ob ich Pacer machen will für so einen Halbmarathon-Marathon. Da habe ich auch wirklich überlegt, das war halt die falsche Geschwindigkeit, da ging es dann so um 3 Stunden zu pacen und das war mir dann so mit 24 Stunden Vorlauf ein bisschen zu knapp, wo ich auch nicht so genau wusste. Ich meine, da sind halt wirklich Leute, die sich drauf vorbereiten, die erwarten jetzt von so einem Pacer, dass er halt diese 3 Stunden läuft. Und das war mir dann doch auch irgendwie so ein bisschen zu heikel, weißt du, so wenn der Pacer dann irgendwann nicht mehr will und du musst dann irgendwie...
stell dir vor. Bis hierhin und nicht weiter, ja. Jungs und Mädels, was haben jetzt alleine.
Ja, wie gesagt, das war mir so zu heikel, weil dann geht es ja irgendwie um andere Ziele, ne? Oder Ziele von anderen.
Stell dir vor, du bereitest dich so wirklich richtig lang auf den Marathon vor und dann weißt du, okay, der Plan ist ausgetüftelt, okay, ich laufe mit dem Pacer mit und das ist das große Ziel des Jahres und bla bla und dann scheißt der Pacer wirklich komplett rein, weil es zu schnell, zu langsam, nicht gleichmäßig und dann steige ich auch nur noch 15 Kilometern aus. Da hätte ich dich gesehen.
Ja, der einfach nach 8 Kilometern einfach 15 Sekunden zu langsam läuft, also so richtig. Und irgendwann so der nächste Pacer schon vorbeiläuft, so die 3,15er-Gruppe mit dem Luftballon. Nee, aber ich meine, das ist ja dann schon auch wieder so offiziell. Aber wenn jetzt so wirklich jemand irgendwie das Ziel hat, so 3,30, 3,45, 4 Stunden zu laufen oder so und das so als Pacing zu machen, also mit jemand anderem zusammen, mit dem man im besten Fall irgendwie auch befreundet ist, ich glaube, sowas würde schon Spaß machen. Also es müsste schon dann so ein Marathon sein wie irgendwie Berlin, Frankfurt, wo halt auch ohne Ende Zuschauer an der Strecke sind. Und es dürfte natürlich jetzt auch nicht so mega viel Aufwand bedeuten. Also, weißt du, jetzt, ich will jetzt auch nicht irgendwie 3 Tage irgendwie hinfliegen oder so. Aber das stelle ich mir eigentlich ganz cool vor. Weil ich meine, das ist ja dann, du bist ja dann Teil von einem Ziel von jemand anderem, dem das dann auch richtig was bedeutet. Und man selber kann sich da halt so reinsneaken und da irgendwie einen positiven Impact drauf haben.
Da musst du doch Coach werden, wenn dir das was gibt. Das merke ich auch gerade selber bei mir. Das ist ja schon so. Also ich finde es voll geil, jemand bei der Performance so zu helfen. Und wenn ich merke, dass dann da was rumkommt dabei, dass derjenige sich verbessert, das gibt einem schon auch was. Also wenn dann die auf mich zukommen und sagen, boah, hier die Schwimmtechnik, es läuft richtig gut, ich komme das richtig gut umsetzen, ich bin schneller im Wasser mit weniger Effort oder hier der Plan funktioniert super gut, ich fühle mich echt gut, läuft alles, das macht schon Spaß auch.
Ja, das glaube ich. Also ich erfahre ja auch gerade Ähnliches. Ich trainiere ja auch jemanden zur Challenge Rot. Also quasi seit jetzt
auch. Was?
Ja, also
ganz neue Sachen, die du hier in den Raum wirfst.
Nee, also da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also ich war damals in der Nachwuchs-Elite-Förderung von der Sporthilfe und die haben ein Programm, das heißt Mentorenprogramm. Und in diesem Mentorenprogramm bist du mit jemandem aus der Wirtschaft gematcht, der quasi gut zu dir passt und der dich dann quasi auf alles andere neben dem Sport vorbereitet, also der jetzt alle so in Business-Fragen für dich dein Ansprechpartner ist. Und ich hatte das große Glück, jemanden aus Nürnberg als meinen Mentor an meine Seite zu bekommen, der auch bei allen großen Rennen in Rot dabei gewesen ist und der mich da quasi immer unterstützt hat. Wir haben uns auch ja so kleinere Workshops gehabt, der hat mich mal so in die Unternehmenswelt so ein bisschen eingeführt und es war halt auch immer jemand, mit dem ich mich austauschen konnte. Und jetzt gab es halt einfach die Situation, dass ich bin aus dem Programm ausgeschieden, weil ich habe ja einen Arbeitgeber gefunden. Also das ist quasi so der Endpunkt von dem ganzen Mentoring und wir waren fast, also offiziell 8 bis 10 Jahre zusammen. Also ich bin in dieses Programm reingekommen, habe eigentlich gesagt, ich will mich auf die Zeit danach vorbereiten und ich glaube, die ist relativ nah. Also unser erstes Gespräch ging es um Praktikas und es ging die ersten 3 Jahre um Praktikas, bis ich irgendwann mal realisiert habe, oh scheiße, ich will ja noch ein bisschen länger Sport machen. Und dadurch waren wir halt so lange irgendwie ein Team zusammen und haben uns so lange halt auch ausgetauscht. Und das, was ja eigentlich mal kurzfristig angelegt war, war halt relativ lang. Und es war halt auch gut in dem Fall. Nee, und jetzt gab es halt die Situation, ich bin aus dem Programm raus oder wir sind beide raus, wir stehen aber trotzdem noch im Kontakt und er ist aus seiner alten Position ausgeschieden, ist quasi jetzt auf dem Markt, hat aber jetzt bis zur Challenge Rot relativ viel Zeit, weil er so ein Verbot hat, also so eine Konkurrenzklausel hat und dann hat er mich halt gefragt so, er ist schon mal vor 20 Jahren in Rot gestartet, er würde es ganz gern nochmal machen und er hat es auch in den letzten Jahren immer mal wieder erwähnt, ob ich denn Möglichkeiten habe, ihn darauf zu betreuen oder ihn dahin zu trainieren und ihn da quasi zu unterstützen. Und jetzt haben wir quasi wie so eine Art Reverse-Mentoring. Also am Anfang habe ich von ihm profitiert und jetzt bin ich sein Mentor und er ist mein Mentee. Und wir haben halt auch Trainingspeaks, bla bla. Ich schreibe dem jede Woche halt die Trainingspläne. Der setzt es halt um, wie er es halt umsetzen kann. Also alles so, der trainiert jetzt die letzte Woche war so auf ungefähr 15 Wochenstunden, also die Belastungswochen sind immer so zwischen 10, 12 bis 15 Stunden, also jetzt auch, ich weiß noch gar nicht, wir haben noch gar nicht so hoch gerechnet, auf was man dann am Ende hinauskommt, also Halbmarathon soll so 4,45er Pace sein, also der läuft jetzt nächste Woche einen Halbmarathon und das macht eigentlich schon Spaß, also auch ihn dabei so zu begleiten, also auch aus total unterschiedlichen Perspektiven, weil wenn man so lange in diesem Sport drin ist, du siehst so viele Sachen als gegeben an, also auch wie Trainingspeaks funktioniert und dann machst du dir halt so Gedanken, also beispielsweise, ich habe ihm mal irgendwie eine KA-Einheit geplant mit allen möglichen Vorgaben und am Ende kriege ich halt die Auswertung und denke, hey, wieso hat denn der die Trittfrequenz gar nicht verändert? Und weißt du so,
und ja, dann, du musst das enorm weit runterbrechen, wo du bei vielen Sachen gar nicht dran denkst, weil wir ja viel zu tief drin sind in diesem High-Performance-Denken, was für uns ja aber normal ist. Also es ist ja, man muss sich ja dann immer wieder klar machen, okay, was sind die Basics, wie viele Schritte muss man zurückgehen, dass das jemand checkt, sag ich mal, der die ganzen Begriffe nicht direkt weiß und nicht so tief in der Materie ist. Das ist echt gar nicht so leicht, das umzusetzen.
Ja, und das ist, eigentlich eine Challenge, die super viel Spaß macht. Also gerade so dieses, wie kommuniziert man miteinander? Er sieht halt auch, also er trainiert zum ersten Mal nach dem Trainingsplan. Er sieht natürlich jetzt auch die Fortschritte. Also wir haben am Anfang auch eine Diagnostik gemacht, haben wir so eine Ausgangssituation dargestellt und jetzt kannst du ja ganz gut auch in Trainingspeaks nachvollziehen können, dass, was es halt, was Training halt so bringt. Und das macht schon auch Spaß. Also ich habe irgendwie jeden Sonntag, weiß ich nicht, immer so zwischen eine Stunde, eineinhalb Stunden gucke ich mir quasi die letzte Woche an, mache dann den Plan für die nächste Woche und so geht's so. Also wenn jetzt in der Woche nichts Großes passiert ist, so geht es eigentlich von Woche zu Woche weiter. Und jetzt sind es ja, glaube ich, noch knapp 12 Wochen. Und es ist schon cool. Also macht Spaß irgendwie an einer Geschichte von jemand anderen zu partizipieren. Also ich bin mir noch unschlüssig, ob ich das so, weißt du, wenn du dann auch wieder zu viele Athleten hast oder so, wie das dann halt ist, weil dann verlierst du natürlich mit jedem Athleten, den du mehr hast, so diese Bindung, sich auch wirklich nur auf einen zu fokussieren. Aber im Großen und Ganzen, ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich in Zukunft das nicht noch ein bisschen weiter ausbauen will und da auch vielleicht irgendwie mehr machen will. Jetzt bin ich gerade happy so damit und dieses Jahr soll auf jeden Fall keiner mit dazukommen. Aber ich habe mir auch schon so auf meine To-Do-Liste für meine Elternzeit gesetzt, dass ich danach mal drüber nachdenke, vielleicht in Zukunft noch 2, 3 Athleten irgendwie auch zu betreuen und da halt in die Richtung mehr zu machen und gar nicht so auf diesen Level Leistungssport oder so, sondern gerade auf dem Level Goal, Ironman, ambitioniert, diese 10, 15 Stunden Training, das zu machen, weil man lernt es dann auch für sich selber nochmal anders kennen. Weil, also ich selber muss mich auch total so konzentrieren, wenn du so denkst, du hast vorher immer 30 Stunden Training gehabt und dann kannst du natürlich total anders die Ziele und die Trainingsinhalte steuern, wie wenn du das runterbrechen musst auf, im Endeffekt ist es ja meistens eine Einheit, am Wochenende vielleicht 2 Einheiten und trotzdem alles möglichst in einer Woche abzudecken und das dann auch nochmal anders zu periodisieren, ist eine andere Challenge, aber irgendwie, die macht schon auch Spaß. Ja.
Simon, wie ist das bei dir? Ist dieses Coaching-Thema, was du jetzt da gerade machst, wie auch immer man das jetzt gerade betiteln sollte, gibt dir das irgendwie so ein bisschen zurück, was dir der fehlende Leistungssport bei dir selber irgendwie genommen hat? Nee, war das jetzt richtig? Boah, ich bin richtig im Gender-Bin heute, ich bin richtig durch. Aber
doch,
du weißt, was ich meine.
Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, war schon auch richtig formuliert. Ich finde teilweise schon, also klar, ich meine, komplett kann man das, glaube ich, nicht ersetzen, diesen Kick, auch wenn du in der Startlinie stehst und, keine Ahnung, da ins Wasser eintauchst und dann weißt du, okay, jetzt geht's gleich richtig los. Aber da bin ich eigentlich eher relativ realistisch und wusste relativ schnell auch, dass das ja vorbei ist, der Abschnitt. Und von dem her habe ich jetzt auch nicht nach was gesucht, was das 1:1 ersetzt, sondern habe einfach gemerkt, mir macht es trotzdem noch super viel Spaß, den Sport selber zu machen. Sei es jetzt, ja, in welcher Form auch immer. Also ich schwimme bin ich inzwischen relativ wenig, weil ich halt immer am Beckenrand meistens stehe. Heute war ich tatsächlich auch ein bisschen Alexa schwimmen. Aber ja, es ist halt einfach so, das, was ich machen kann, mache ich noch gern. Und wie du sagst, also so ein bisschen dieses High-Performance-Thema oder einfach so dieses Beschäftigen mit der Leistung von anderen, da habe ich schon so mein Faible für Zahlen und Werte so ein bisschen mit dabei. Und auch gleichzeitig aber auch viel dieses Interagieren mit den Athleten. Wie fühlt man sich dabei? Und vor allem auch so, was denkt man dabei? Also wie viel Kopf macht man sich über die Einheit? Mit wie viel Stress geht man irgendwie schlafen? Oder mit wie viel Pressure und Druck bereitet man sich auf ein Rennen vor? Ich glaube, da kann man so, oder kann ich auch viel mit meiner Rennerfahrung so und dem Druck, der dahinter stand, denen auch viel helfen und viel weitergeben. Aber allgemein einfach schon sich damit zu beschäftigen und auch sowas, so einen Plan aufzustellen und so, ist definitiv was mir schon einen Teil davon gibt, was ich selber eben jetzt nicht mehr weitermachen kann.
Wie ist das? Du bist jetzt, also du hast jetzt mit Kindern und Jugendlichen zu tun im Alter von, weiß ich nicht, 13 bis 16, 17, sowas?
Nee, älter sogar. Also ab 16 eher bis 19, 20. Also die sind schon relativ alt, ja.
Kommen die dann auch mit trainingsunabhängigen Fragen zu dir, so ein bisschen als, weil du so eine Vorbildfunktion hast und das alles irgendwie schon hinter dir hast, was da jetzt auf die zukommt, so den hoffentlichen Sprung zum Profi, den irgendwie manche vorhaben oder sich manche erträumen, haben die dann auch mal Themen, wo sie auf dich zukommen und sagen, Simon, sag mal?
Ja, die fragen schon relativ viel, also gerade so ein bisschen, was Sponsoren angeht auch, oder wie das halt ist, wenn man im Kader ist, was es bedeutet, aber es ist schon noch ein bisschen weiter weg. Also für die meisten, die sind wirklich eher so 16, 17, da ist dann wirklich der Fokus, okay, irgendwie das Abitur durchbringen und der Fokus ist eigentlich auf den nächsten Wettkampf. Also da denken jetzt die wenigsten irgendwie an 2 Jahre, sondern die meisten denken einfach, okay, von Tag zu Tag und dann der nächste große Jugendcup ist jetzt Forst, als erster Deutschlandcup quasi in der Saison. Und das ist das erste richtige Triathlon. Der ist ich glaube, in 3 Wochen, 11. oder 12. Mai. Und bis dahin ist so das Ziel, okay, möglichst gut bis dahin durchkommen. Und dann gehen so die Fragen schon auch so auf technische Dinge. Also jetzt nicht nur, wie fühlt man sich im täglichen Training, sondern irgendwo so, was macht einen wirklich schnell dann im Rennen? Wie ist das Wettkampf-Setup? Also es geht ja um Basic-Fragen, welche Schuhe, welche Reifen oder sowas. Ich gebe da schon auch mal viele Tipps. Wie sitzt man am Rad? Also teilweise kreisel ich schon auch bei den schnellen Einheiten noch in der Gruppe, bei den Mädels dann. Da komme ich noch ganz gut mit. Und dann gebe ich natürlich auch irgendwie Tipps, wie die auf dem Rad sitzen, dass die Ellenbogen reinnehmen müssen, den Kopf runter, wenn die in die Führung gehen, wie man eine Windkante aufmacht und so Sachen. Also es ist eigentlich von allem ein bisschen was dabei. Und natürlich redet man jetzt nicht jeden Tag über irgendwelche Dinge, die tiefgründig bewegen oder über so, was ich davor gesagt habe, über Druck. Aber ab und zu bei so längeren Läufen, zum Beispiel wie heute, da werden die Gespräche schon ein bisschen tiefgründiger und die fragen dann schon so ein bisschen auch nach Rat. So. Also die haben mich da ganz gut aufgenommen und akzeptiert und ich finde es echt cool, dass ich da schon, auch wenn ich vom Alter nicht so weit weg bin, die mich als Trainer da schon annehmen. Ist ja auch nicht selbstverständlich.
Aber ist dann so hier jetzt gerade die 16-, 17-Jährigen, dass sie sich schon so um Details kümmern? Also so krass wie, Tire Pressure und Breite von Felgen und sowas. Ich habe ja eher bei der Kurzdistanz habe ich ja manchmal immer noch das Gefühl, dass das ja dann doch auch, ich meine, dadurch, dass es halt nicht so eine Wichtigkeit hat wie irgendwie auf der langen Distanz, also schon eine Wichtigkeit, aber prozentual gesehen wahrscheinlich nicht den Impact wie auf der langen Distanz irgendwie mit Time Trialing. Ich habe eher so das Gefühl, also dass das immer noch so nicht so also Thema ist. Ja,
also ich weiß von Athleten bis heute, die Kurzdistanz, Weltcup und Co. starten, die von Tire Pressure voll, dass halt Druck drin ist.
Ja, und ihr kaputtes Fahrrad halt da hinbringen und dann in der Hoffnung, dass ein Mechaniker da ist und dann mal die Mäntel wechselt. Da gibt es ja genügend Beispiele. Also mehr wahrscheinlich in die Richtung wie in die andere Richtung.
Ja, okay, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Es kommt aufs Level an. Also im obersten Level WTCS bei den Männern fahren inzwischen eigentlich fast alle TT-Reifen, tubeless und achten auf die Abstimmung zwischen Felge und Mantel, würde ich mal sagen so. Also schon viele auf jeden Fall. Bei den Frauen merkt man schon, dass da das technische Verständnis oder das einfach das Interesse auch nicht ganz so groß ist. Da kann man schon ansetzen und noch mehr bewegen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich denen genau sage, ihr sollt so und so viel Druck in den Mänteln fahren.
Aber sie interessieren sich dafür in dem Alter dann schon?
Schon ein bisschen. Also halt so typabhängig, würde ich sagen. Aber letztens hat mich auch einer gefragt, wie es mit Kurbellänge aussieht. Pogacar fährt ja jetzt 165 und Vingegaard fährt jetzt sogar 150.
Hätte er nicht noch weniger? 165 war doch 150. Also der
ich glaube, Pogacar ist mal runtergegangen, aber das hat ihm dann, glaube ich, nicht getaugt. Und dann ist er wieder hoch auf 165.
Weil 165 ist schon fast das Normale, ne?
Genau, das gibt es dann schon solche Fragen. Und dann ja, sage ich dann auch, die sollen sich nicht zu viel Gedanken drüber machen, weil es bringt jetzt auch nichts, in dem Alter alles zu komplett zu maximieren. Ne? Also das ist dann eher wichtig, finde ich, dass sie keinen Platten haben. Also dem würde ich würde jetzt niemanden dort empfehlen, mit TT-Reifen zu fahren. Du weißt ja dann doch nicht, was genau rumliegt bei diesen Jugendcup-Rennen. Teilweise fahren die ja sogar ein Stück Schotter bei der deutschen Meisterschaft. Da kannst du es dann nicht bringen, da ohne Pannenschutz im Reifen rumzufahren. Aber so Radposition und so ja, Vorteile wie Ellenbogen reinnehmen, richtig lang drauf sitzen, den Sattel nicht zu hoch und so Details, die dich halt besser machen, die versuche ich denen schon zu vermitteln, dass sie Bewusstsein dafür bekommen. Weil viele sitzen ja dann irgendwie auf dem Rad und denken sich, hey, ich fahre doch irgendwie viel mehr Watt als der ist aber schneller damit. Wir machen ja schon ab und zu auch so Tests. Und damit kriegt man die schon. Und ich finde schon, dass man die da ein bisschen sensibilisieren kann, auch schon in dem Alter.
Haben alle auch Watts am Rad?
Die meisten, also so gerade so Richtung Juniorenjahrgang, die sind dann 18, 19, die haben eigentlich alle Watt. Und die Jüngeren mit 17 oder 16, da würde ich sagen, die interessiert sind und wo die Eltern ganz gut Kohle haben, so, die haben schon auch ein Wattmesser am Bike. Aber es gibt auch schon noch viele, die einfach mit nach Gefühl fahren oder die auch ohne Puls fahren. Da verurteilen wir jetzt auch niemanden so. da kann man das ja schon noch gut über die Gruppen steuern. Also wir fahren ja auch in Vierer-, Fünfer-Gruppen Rad. Da merkt man dann immer direkt, okay, Johnny und ich fahren ja auch selber in den Gruppen mit bei den Jüngeren, die noch nicht 18 sind. Und da haben wir halt ein Auge drauf, wie fahren die von der Fahrtechnik, zeigen die ordentlich die Schlaglöcher an, haben die Hände ordentlich am Lenker. Und wenn einer ein bisschen platt ist, dann soll der halt keine Führung mehr fahren und einfach hinten sich aufhalten. Da geht es ja dann eigentlich gar nicht darum, also um das eine Watt hin oder her den Bereich zu treffen, sondern eher um sich einfach aerob ein bisschen auszulasten, 1,5 bis 2 Stunden bei den lockeren Einheiten am Rad zu sitzen. Und viel mehr ist es dann eigentlich ja auch nicht. Und die Intensität ist dann wirklich auf vielleicht 2 bis 3 Einheiten jetzt in so einem Trainingslager hier aufgeteilt. Und der Rest, der wird halt dann drumherum gebaut. So.
Macht ihr viel so Techniktraining und sowas auch, um so die Bike-Handling-Skills wirklich richtig gut hinzukriegen, wenn die in den Helmbereich kommen?
Also was wir halt viel machen, ist im Winter, dass die eigentlich immer Crossrad fahren. Und das finde ich auch echt cool, da ziehen die eigentlich fast alle durch. Es gibt schon so ein paar Spezialisten, die fahren dann eigentlich immer Swift und Indoor. Aber eigentlich haben alle einen Crossrad. Also auch die an der Schule am Stützpunkt in Nürnberg haben wir, ich glaube, 13 oder 14 Crossräder von ganz guter Qualität. Das sind so 1,5 bis 2.000 Euro Bikes, glaube ich. Also solide Schaltung, solider Rahmen, Alu. Und eigentlich fahren wir immer mittwochs ein bisschen länger Rad. Und da fahren wir eigentlich bei Wind und Wetter draußen. Und dadurch können die schon alle ganz gut Kurven fahren und sind auch, was jetzt so Wetter angeht, nicht so ganz so zimperlich. Also zum Beispiel hatten wir jetzt hier die letzte Woche wirklich richtig schlechtes Wetter. Also ich glaube, 4 von 5 Einheiten waren im Regen. Einmal sind wir auch im Regen schon losgefahren, das war richtig unangenehm. Da hatten wir aber eh Intervalle am Berg, da hatten die dann auch Bock so und haben halt im Regen durchgezogen. Und dann haben auch viele danach gesagt, boah, war richtig cool, jetzt auch so im Regen und irgendwie egal, es war warm und auch wenn man nass ist, so macht nichts. Von dem her hilft so Offroad-Fahren in dem Alter, finde ich schon. Also da, wenn sich jeder nur auf die Rolle im Winter setzt, dann wird es nichts. Also da bin ich schon Fan davon, dass die auch mal draußen fahren, auch mal Offroad. Und so Kriteriumstraining und so, das kommt jetzt erst. Das machen wir dann halt, wenn es warm draußen ist.
Ja, Offroad-Fahren hilft immer. Also ich glaube, das wird vielen Leuten mal helfen, mal auch bei rutschigem Matsch und Regen mal am Gravel zu sitzen und da mal ein bisschen auch im Wald ein bisschen rumzurutschen, in Kurven mal ein bisschen den Reifen nach hinten auszulassen, das hilft so krass viel fürs Bike-Handling auf der Straße dann auch. Man kriegt so ein viel besseres Gefühl für ein Fahrrad.
Und was man auch merkt, dann auch, also Appell an alle Eltern vielleicht, die uns zuhören, es gibt schon also viele, die halt einfach vom Triathlon sich denken, okay, geil, jetzt ist mein Kind alt genug, jetzt kaufe ich dem Rennrad mit 12, 13. Da bin ich aber eigentlich gar nicht so Fan davon, sondern die sollen ruhig so lange wie es geht Mountainbike fahren und da ist dann auch mal kein Problem, wenn die mal am Wochenende eine 3-Stunden-Tour fahren oder 4 Stunden mit Einkehren in der Mitte und irgendeinem Stopp oder so. Weil 4 Stunden auf dem Mountainbike sind ganz anders als 4 Stunden auf dem Rennrad. Man sieht dann schon brutal den Unterschied vom Technik, Handling und Skills, wenn jemand ein bisschen Mountainbike fährt und jemand, der nur irgendwie direkt auf dem Mountainbike sozialisiert wurde. Die fahren meistens eine deutlich niedrigere Trittfrequenz, sind nicht ganz so sicher am Lenker und Jungs und Mädels, die viel Mountainbike fahren, die sind schon so ein bisschen agiler, können besser Kurven fahren, haben einfach das Rad ein bisschen besser im Griff und da kann man sich wirklich austoben, also viel Schotter, viel Trails, viel Berge fahren einfach mit den Kids.
Ja, Mountainbike fahren als Kind Beste, also ich bin auch wirklich,
ja,
also als Kind nonstop die ganze Zeit Mountainbike gefahren. Wir haben auch immer die ganze irgendwo im Wald Schanzen und Sprünge und so Dirtparks gebaut und sind zu Dirtparks gefahren. Und dann irgendwann bin ich halt BMX gefahren und nicht mehr Mountainbike und dann zu Dirtbike auch und nur sowas die ganze Zeit. Ey, beste Leben. Hammer. Als Kind und Jugendlicher richtig Mountainbike fahren und so. Das ist so geil. Macht so viel mehr Bock, als auf der Straße irgendwie rumgurken. Als
Kind. Ja, genau.
Und auch das Thema Sicherheit. Also das ist ja auch was. Manchmal, wenn ich dann irgendwie Väter mit fast Kindern sehe, die dann auf der Straße Rennrad fahren, wo ich mir denke so, fühle ich mich am Anfang schon nicht sicher. Ich hätte irgendwie kein gutes Gefühl, dann da mit einem Kind auf der Straße zu fahren. Weiß ich nicht. Und das Kind, das hat doch viel mehr Spaß, da im Wald irgendwie auch mal rumzuspringen, mal einen Trail runterzuheizen. Mein Gott, dann fliegt man halt vielleicht öfter mal auf die Schnauze, aber gehört ja irgendwie auch dazu. Und ist doch irgendwie, also macht doch viel mehr Bock.
Nils denkt sich gerade so, okay, ich bestelle das Zeitfahrrad wieder ab. Es war fast alles, groß genug.
Alles verkauft. Ich bin im Winter auch Mountainbike gefahren. Aber auch früher immer. Also, aber ich glaube, früher hattest du ja auch keine Alternative, drin zu bleiben. Ja. Also, was hättest du denn vor 20 Jahren gemacht? Auf so einer wirklichen Rolle. Also da war,
auf so einer freien Rolle.
Nee, gar nicht mehr frei, aber so, weißt du, diese, wo du so Rollen hattest, so Widerstandsrollen.
Ja, diese Dinge von Tax, da hatte ich
ja auch. Ja, genau, Tax hat halt, wo du halt auch so unregelmäßig, ja, das war keine Alternative, auf einer Rolle zu fahren. Und dann bist du halt rausgegangen. Ich weiß nicht, ich glaube, bei mir ist es halt einfach so, ich glaube, der Riesenvorteil ist einfach, wenn du früh anfängst, wenn du halt mit 12 schon 4 Stunden am Wochenende fährst, wie Simon ja vorgeschlagen hat, dann ist es jetzt vielleicht der Extremfall. Aber jetzt gerade wenn du so mit 12, 13 regelmäßig fährst, nimmst du ja noch viel mehr damit, wie wenn du halt wirklich erst mit 18, 19, 20 anfängst. Und was man ja umgehen muss, ist halt diese Kopfproblematik. Also ich bin halt auch, ich bin dann doch auch eher immer Schisser gewesen, weil ich habe viel zu spät damit angefangen, habe richtig Rad zu fahren. Also ich habe ja erst, weil ich letzter Jahrgang Junioren, also so mit 19 angefangen mit Triathlon das zu machen. Aber wenn man, glaube ich, so mit 12, 13 schon anfängt, irgendwelche Downhill-Strecken geil zu finden, dann ist das, kannst du eigentlich alles auf dem Fahrrad dann später, ne? Also ist dann eigentlich egal, was du fährst. Und das ist schon ein Riesenvorteil, den man gerade im jungen Alter halt nutzen kann. Und klar, wenn man dann halt anfängt, hier schon irgendwie performance-driven auf der Rolle in seinen Bereichen richtig da wegschrubbt, hilft vielleicht ein Vorteil in den gegen die anderen 12-, 13-Jährigen zu bekommen. Aber ich glaube, der größere Vorteil ist, wenn du auf deine Skills setzt, weil die wirst du nie wieder so einfach trainieren können.
Ja, absolut. Es war jetzt auch eher so gemeint, hier mal 1,5 Stunden zum See fahren, dann
und da einen Badetag machen. Mit den 12-Jährigen.
Da gibt's halt dann Schnitzel mit Pommes und dann wird noch in den See gesprungen, die Badehose dabei und dann wird wieder zurückgefahren am Mountainbike. So war das bei mir. Es war dann noch irgendwie
After Bierchen in der Kneipe.
Genau. Oder auf eine Hütte hoch oder so. Da wurde dann auch viel mit Spezi-Anreiz gearbeitet. Wenn ihr hochfahrt, dann bekommt ihr auch einen Cola oder Spezi. Das gab es sonst nicht bei mir. Also musste ja irgendwie motivieren, die Kleinen.
Simon, letzte Frage zu diesem Jugendthema. Mit was beschäftigen sich die so abseits des Trainings, wenn es um Triathlon geht? Also Sind die dann so, dass die dann schon auch alles gucken, was so Laidlaw und Co. posten, gucken die ganzen YouTube-Sachen alle an, haben die so Vorbilder, verfolgen die da alles oder wie ist das?
Also die sind eigentlich ganz in die andere Richtung. Also die kennen eigentlich fast niemanden. Die verfolgen ein bisschen die Leute auf der Kurzdistanz und ansonsten, also auf der Langdistanz, glaube ich, kennen die fast niemanden. Keiner von denen. Das war bei mir aber damals ähnlich. Also ich habe mich ein bisschen mit den Leuten beschäftigt, die WTS machen, aber ansonsten hängen die auf TikTok und überlegen sich neben den Einheiten, ob sie irgendwelche TikTok-Dances machen. Und also YouTube von irgendwelchen Profi-Triathleten guckt da niemand. Also maximal die 19-Jährigen, die Älteren so, aber Alter 16, 17, 18, da die beschäftigen sich außer in der Einheit eigentlich nicht mit Triathlon.
Jetzt mal eine doofe Frage.
Das ist sehr gut.
Gibt es irgendeinen Triathletin, die auf TikTok irgendwie viral geht oder da irgendwie so ein Standing hat? Also ich muss wirklich gestehen, ich war noch nie in meinem Leben auf TikTok. Also ich habe diese App noch nie besessen. Ich will das auch gar nicht machen, weil ich genau weiß, ich werde wahrscheinlich auch in irgendeinem Algorithmus gefangen sein. Dementsprechend probiere ich, dem aus dem Weg zu gehen. Aber ich war selber noch nie auf TikTok. Aber dadurch, dass der Algorithmus ja komplett anders funktioniert, kann ich mir schon vorstellen, dass dann so, wie soll man sagen, so Lifestyle-Triathlon dann ja doch auch schon gang und gäbe ist. Genauso gut, wenn halt irgendein Profi das geil macht, kann es ja schon auch irgendwie ein krasser Benefit sein.
Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin da wie du also TikTok habe ich tatsächlich auch noch nicht. Ich war ja auch tatsächlich ja Reels nicht so, unpopular opinion, aber ich krieg die immer nur von Simon zugeschickt hier oder von Hannes oder von meiner Freundin, die ist da auch immer.
Aber das Ding ist, die du von mir kriegst, die kriegst du wahrscheinlich zeitgleich auch von Hannes. Da gibt es sehr oft Überschneidungen vermutlich. Ich habe auch ganz oft Überschneidungen, wenn ich Sachen kriege von Hannes und dann kriege ich die eine Minute später kriege ich die dann von Fred, weil ich genau weiß, Hannes hat es mir und Fred geschickt und Fred schickt es dann auch wieder mir.
Vielleicht solltet ihr mal eine Gruppe machen.
Wäre vielleicht mal nötig.
Ja, nee, aber ich weiß nicht. Also ich kann gerne mal nachfragen und beim nächsten Mal berichten, ob da irgendjemand big ist, aber ich weiß nicht, ich glaube fast nicht. Eine zum Beispiel bei uns hier, die macht immer so Internatsessen, eine Review. Und die hat auch teilweise so 200, 300.000 Aufrufe auf TikTok, wenn die was, so wirklich? Internatsessen rated. Ja, ja.
Ja, aber so auf funny oder so, so ernst gemeint? Nee,
die macht das schon so richtig ernst. Dann so, und heute gibt's das und das. Dann den
folgende E-Stoffe, E-Stoff E12, E14. Und wir haben natürlich wieder Glutamat am Start.
Ja, nee, sie guckt halt immer so, was gibt's und wie schmeckt's und Das ging schon ein paar Mal viral wohl. Das habe ich mir auf der Busfahrt hierher zeigen lassen.
Ja. Gut, mit was machen wir weiter? Will jemand das nächste Thema in den Raum werfen? Ansonsten mache ich hier was auf.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir wollten doch über deine Gravel Experience sprechen.
Ja, das können wir auch machen.
Ach so, wolltest du was anderes machen?
Ja, ich hab das Thema Fahrradfahren, Fahrradwelt hier in München am Zettel und ich hätte noch so einen kurzen Nachtrag zum Thema Gravel Racen nach meinem Rennbericht vor 2 Wochen, den es da kurz gab vom Wörthersee. Sucht euch aus.
Ja, starte mal rein mit dem München. Muck, wie die Nürnberg-Girls sagen. Muck. Alle Freundinnen Muck. Aus von Michelle, die ziehen jetzt alle nach Muck. Das ist ja die Hype-City gerade.
Ja, Muck ist wirklich auch die Hype-City, was Fahrradfahren betrifft. Weil, wenn ihr dachtet, in Girona wird viel Rad gefahren auf kleinem Raum, dann wart ihr noch nicht in Muck. Das ist wirklich, also ohne Scheiß, das habe ich schon viele Städte gesehen und aus Fahrradperspektive betrachtet, wo viel Rad gefahren wird und alles. Aber was hier los ist in München, das ist völlig, also völlig anderer Planet. Es fahren hier einfach so viele Leute Rad, also Rennrad, das ist absurd. Wirklich, das ist krank. Es gibt ein Nadelöhr, wo alle durchfahren. Das ist so ein Radweg durch den Perlacher Forst. Das ist das Nadelöhr in den Süden. Ja. Vom Stadtende bis in den Süden raus, wo es dann schön wird, wo dann die Berge kommen. Und durch diesen Radweg fahren alle durch. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was da bei gutem Wetter zur richtigen Feierabendzeit oder Samstagvormittag um 10 los ist. Du denkst, du bist mitten in der RTF. Das ist absurd. Bist du
wahrscheinlich auch.
Also ich bin mittendrin.
Private RTF.
Ja. Also wirklich, das ist abartig. Also in so einer, zu so einer Primetime-Zeit bei gutem Wetter auf so einer 2-Stunden-Tour triffst du easy 300 Leute.
Krass. Also aber ist doch geil.
Abartig. Ist voll, also voll geil, aber es ist wirklich abartig.
Sind die dann auch so, und, dass die dann so ein bisschen, wollen die so ein Ding einfach durchziehen oder ja, also, connectet man ja, sich dann das, so?
Ja, man connectet sich schon irgendwie, aber also ist jetzt auch nicht so, dass du am Rad dann irgendwie Leute ansprichst und sagst so, yo, was geht?
Kommst du von hinten angeschossen, bremst du richtig hart rein?
Jo. Ja, pass auf, aber, also und vor allem die Bandbreite der Leute von, wo du genau siehst, sitzt vielleicht das vierte oder fünfte Mal am Rad, noch mit Flat Pedals und irgendwie Rucksack dabei, aber trotzdem schon Unterlenker und wir treten rein, bis halt 15.000 Euro Rädern, davon gibt es hier sehr viele, viele Colnagos und so fahren hier rum, also S-Works-Rate ist auch sehr, sehr hoch hier, also man merkt wirklich, die Leute haben hier Kohle und geben wirklich viel Kohle für Fahrräder aus. Also Material siehst du hier, das ist crazy.
Klamotten auch krass, ne? Also mittlerweile.
Ja, gut aussehen tun sie alle.
Also du siehst
gut ja wirklich aussehen nur noch, tun alle.
Ja, du siehst ja wirklich nur noch Raffa, Panormal, Map, whatever. Ja.
Also auch die Leute, so wo du genau siehst, die fahren noch nicht Langrad. Man sieht es ja mal oft, wenn die, wie man am Fahrrad sitzt und so und wie man tritt und so. Aber top gestylt sind sie, sind auf jeden Fall 9,5 von 10. Sind die ja. Alle. Die haben alle irgendwie Panormal, Marp, Rafa, Ryzen. Die kommen alle wirklich peak fine daher. Und aber eben von bis. Und halt auch richtig viele, richtig fitte Leute. Wirklich, boah.
Ich bin fit. Ja.
Also ich bin letztens, es gibt hier so eine Mittwochsrunde, die heißt Wednesday Worlds. Und da bin ich einmal mitgefahren, jetzt das erste Mal am Mittwoch. Ich bin irgendwie lang gefahren und habe das in der Mitte für eine Dreiviertelstunde mitgenommen. Die fahren so eine 30-Kilometer-Runde und sprinten so ein paar fixe Ortsschilder, die davor definiert sind, sprinten die aus. Und das auch richtig ernst, also wirklich richtig ernst. Und ich bin da immer also über jede Kuppe so halb hinten rausgeplatzt. Also wirklich abartig, was da für Ochsen vorne fahren. Also voll viel so Kriteriumsochsen auch von RSC Kempten und sowas. So Leute fahren dann da mit. Ja, ja. Und wenn die halt da mal irgendwie das Bein stehen lassen auf so einer Anfahrt zum Ortsschild, dann musst du gucken, wo du bleibst. Und da fährst du dann auch irgendwie 40er Schnitt für 50 Minuten. Und da geht's richtig rund. Und das ist wirklich krass, wie viel hier fahrradmäßig geboten ist. Und du siehst auch, also es gibt halt so eine neuralgische Runde, so auf die Ludwigshöhe, die jeder wahrscheinlich kennt. Diese eine Kuppe mit dieser kleinen Kirche oben drauf, wo man die Berge sieht, da wo immer alle stehen und alle die Fotos posten. Und daraus, das ist RTF an einer guten Zeit. Und was auch interessant ist, wenn man dann da alleine mal ein bisschen flotter irgendwie fährt und irgendwie vielleicht dann noch gerade einen Intervall hat oder keine Ahnung was, du kannst gar nicht so schnell gucken, springen dir da Leute ans Hinterrad.
Ja.
Aber ohne was zu sagen.
Ja.
Aber völlig ungefragt. Die springen dir einfach hinten mit rein. Also es ist wirklich
noch,
krass.
Ja, am besten noch jemand, du kriegst es nicht mit und der hat dann irgendwie so einen klappernden Freilauf. Weißt du, wenn er nicht tritt.
Ja, ja,
und
ja.
Wenn man sagt, so Klackeback.
Ja, auf jeden Fall springen dir dann immer wieder mal Leute hinten rein, die sagen aber nichts und dann hast du die da hinten drin und dann wenn du halt irgendwie fertig bist im Intervall, ich zeige halt auch an, dass ich irgendwie, ich fahre rechts ran, ich mache irgendwie langsam, weiß ich nicht. Und dann passiert sie halt auch, dass die dann so links rausgehen, so an dir vorbeisprinten und meinen, du machst jetzt hier einen Führungswechsel und springst auch wieder mit hinten rein. Und die, also wollen die, sag mal, lass mich, also, was ist das denn jetzt? Also,
was sind wir denn hier? Ich habe doch meinen Trainingsplan. Sind wir hier zum Radfahren, zum Spaß haben oder was?
Also. Das ist schon auch Thema, dass das manchmal ein bisschen nervig ist, dass du hast wirklich, sehr oft einfach irgendwie so völlig ungefragt so Leute an deinem Hinterrad. Aber die mal nicht nur kurz so Hallo sagen, sondern die einfach wirklich so 10 Zentimeter an deinem Rad kleben und einfach mitfahren. Ohne irgendwas zu sagen. Und das finde ich asozial.
Ja, ist ja teilweise auch
das
schon
gefährlich. Das kann ich nicht leiden. Genau, also das kann ich nicht leiden.
Wenn man noch die AirPods drin hat oder so.
Das hat man hier richtig viel. Das ist abgefahren. Und ja, es gibt hier einen Typen, der fährt hier, den sehe ich, ich glaube, ich habe den Dieb, also letzte Woche, den habe ich 4-mal gesehen. Der hat immer All-White-Weltmeistertrikot an. Ich glaube, das von Mathieu, also das Alpecin-Weltmeistertrikot. All-White. S-Works und ohne Helm. Immer.
Ja, wilde Kombi.
Und so ein bisschen so leicht braun gebrannt. Und so fährt er immer durch die Gegend. Also du hast da wirklich sehr viele Spezialisten hier. Das ist schon wirklich abgefahren.
In Freiburg war auch so einer, der immer ohne Helm unterwegs war. Und der hat ja manchmal so einen Reifen hinter sich hergezogen. Also auch ohne Helm. Also auch immer so ein bisschen so gut geklüpft. Ja, so ein Reifen. Und der ist dann auch so zwischen zwei Gemeinden, so mit die erste Gemeinde, da war es wie so ein Radweg, der so 3-4 Kilometer lang ist. Und der ist dann immer so hin und her gefahren mit diesem Reifen hinter sich her. Den hat man auch teilweise wirklich häufig gesehen. Also auch, weiß ich nicht, ist ein KA-Training, whatever. Also auch mal so auffällig, wo ich gedacht habe, so, okay, mit Reifen kann ich ja noch verstehen, aber zieh dir den Helm auf. Also so.
Ja. Und was man hier auch wirklich krass hat, du kannst, glaube ich, jeden Tag zu 3 verschiedenen Group Rides gehen und überall sind 25 Leute da. Also wenn du dann auch an so einem Samstagvormittag kommen dir da im Perlacher Forst halt irgendwie 4 Group Rides entgegen und alle halt voll mit 20, 25 Leuten. Das Radangebot hier in München ist völlig abgefahren. Ich habe auch jetzt schon mitbekommen, dass im Canyon Store der Platz aus allen Nähten, was die Besucherzahlen und sowas betrifft. Also letztens war ein Kumpel von mir da, wollte irgendwie ein Rad sich anschauen, sich beraten lassen, irgendwie eine Stunde Wartezeit auf eine Beratung, weil einfach die Nachfrage so groß ist. Und jede Brand hier ist ja in München vertreten und die nicht vertreten sind, kommen gerade noch. Jetzt gibt es irgendwie dann bald einen neuen MAP-Store auch noch. Ryzen ist hier, Panormal ist hier. Es ist wirklich irre.
Das war jetzt schon erst in den letzten, also 1-2 Jahren eigentlich, oder? Also weil davor war das ja schon nicht. München eher noch so ein bisschen schickimicki, würde ich fast sagen.
Ja, ist es auch immer noch. Also ist jetzt nicht so, ja. dass das
weg ist. Ist halt gerade, ne? Mega im Trend. Also das ist ja ohne so oder so. Aber ich merke es in Nürnberg auch, du kannst inzwischen in Nürnberg auch an jedem Tag irgendwo einen Group Run machen, Community Run.
Von Run Clubs mal ganz zu schweigen. Das
ist wahrscheinlich das ist in München auch genauso krass. Noch, ja. Aber es ist ja eigentlich eine geile Entwicklung so. Also solange das alles irgendwie so weitergeht und im Rahmen bleibt.
Ist voll geil, aber man merkt, wie sage ich das jetzt, dass das nicht böse klingt. Aber man merkt, dass viele Leute noch nicht lang Rad fahren und so eine Grundknicke.
So, hey, ich kann mir vorstellen,
dass man halt nicht an Hinterräder springt.
Ja, und da die meisten starten halt gleich komplett über die Optik rein. So, es ist jetzt so, oh geil, ich will das Rad fahren, da kannst du geiles Material zulegen, ich will geil aussehen, ich will ein bisschen den Lifestyle reinstarten und so. Aber das ist ja dann von 0 auf 100, wie du sagst, und nicht so Stück für Stück, dass dich irgendein alter Haudegen da ranführt.
wie gesagt, man merkt so ein bisschen, dass manche, ja, da wird so ein paar Grundregeln würden da nicht schaden, wenn man die mal irgendwie mitbekommt, eben, dass man nicht die ganze Zeit bei Fremden dann so am Rad ist und dann da so überholt und also, dass man, also so ein bisschen eine Grundknigge, sag ich mal.
Wäre das deine Regel Nummer 1? Spring nicht an fremde Hinterräder?
Nee, aber also weiß ich, wenn ich irgendwo an wen aufroll und dann bin ich da am Hinterrad und sage, okay, ich bin jetzt nicht schneller, ich bin nicht langsamer, dann sage ich so, also sag mal wenigstens kurz mal Hallo wenigstens.
Also, die Frage stelle ich mir auch.
Beim Joggen, wenn du auf jemanden aufläufst und irgendwie trotzdem nicht schneller bist, läufst du ja auch nicht an dem seiner Schulter einfach mit.
Oh, das hatte ich aber letztens.
Das direkt, ist auch so direkt hinter ihm. Also,
weißt du, oh.
In Nürnberg.
Das gehört wirklich, sich, so, finde ich nicht.
Ich bin in der Früh gelaufen. Ich war schon relativ zügig. 4:20 oder so. bin an einem vorbeigelaufen und der war, ich würde sagen, der war es davor so 5 Minuten gelaufen, also auch nicht langsam. Aber ich bin neben ihn gelaufen, er wirft einen Blick rüber und passt sein Tempo auf meins an. Und ich gucke auch so kurz rüber, er sagt aber auch nichts. Und dann sind wir einfach so 1 Kilometer nebeneinander hergelaufen, mit so 1 Meter Abstand. Und dann bei der nächsten Kreuzung habe ich halt geguckt, wo er hinläuft und bin in die andere Richtung gelaufen. Ich dachte so, was soll das denn? Also der hat sich nicht gegengehalten.
Sowas macht man, finde ich, aber das macht man nicht. Solche Sachen halt irgendwie. Und ja, auch so, dass man halt einfach nicht in Dreierreihe fährt. Das sieht man hier auch voll oft, dass Leute dann auf diesem Radweg dann auch in Dreierreihe nebeneinander fahren, weil sie sich halt unterhalten wollen zu dritt. Das geht nicht. Einfach.
Ja, gut, also, bin ich dabei, ja.
Solche Sachen, stimmt.
Aber bei so Bike Clubs gibt es da, also ich meine, früher als es so Treffs gab, da hat eigentlich die Geschwindigkeit geregelt und dass die neu dabei waren, eigentlich sich dann relativ schnell gefunden haben, ne? Aber ich weiß nicht, jetzt gibt es ja auch wahrscheinlich für alle Geschwindigkeiten irgendwelche Rides. Kann da jeder kommen? Der irgendwie 2 Wochen Fahrrad fährt, kann ja in so einem, bei so einem Ride mitfahren?
Ja, da reichen auch 2 Tage. Also,
und dann kannst du direkt hier an so einem Store stehen.
Du kannst dich einfach anmelden. Jede Brand nutzt halt irgendwie eine andere App. Die einen nutzen Link My Ride, die anderen nutzen, Group Rides, CC, whatever. Also jeder nutzt halt irgendwie so ein Anmeldeportal, also die großen zumindest, so Paranormal zum Beispiel.
Aber wieso brauchst du, wird das kontrolliert oder was? Wieso brauchst du das?
Nee, weil.
Also weil denen geht es um deine Daten, also klar.
Nee, da geht es einfach um die Anmeldemenge. Dass wenn der Ride voll ist, ist der voll. Dass halt da keine 50 denn, Leute auftauchen.
Aber wie willst du das denn kontrollieren? Wird dann da wirklich durchgefragt, hier, wer ist das und das?
Nee, ich glaube nicht. Glaube ich jetzt nicht, aber wenn halt, also ich kann mir schon, ich weiß es nicht, wie das dann ist. Ich war es.
Also Haftung ist wahrscheinlich so ein Ding, ne?
Nee, auch nicht, glaube ich. Da geht es wirklich darum, dass die kontrollieren können, dass die ungefähr ein bisschen abschätzen können, wie viele Leute kommen ungefähr und wie viele Plätze haben wir überhaupt. Es gibt auch immer Rides, die immer voll sind.
Ja,
die gut, können ja nicht schon mit 40 so bisschen, Leuten durch die Gegend fahren.
Du musst ja schon noch dann irgendwie das als Veranstaltung anmelden, oder? Wenn es so zu viele werden.
Wenn es zu viele sind, genau. Ich glaube, das ist ein Thema. Aber es gibt auch, glaube ich, ganz viele, wo es ohne Anmeldung, wo du einfach hingehst, auftauchst und dann da mitfährst. Und dann gibt's Sachen, die heißen dann irgendwie Training Ride, da wird dann so ein bisschen Drop-Ride-mäßig gefahren, dann geht's halt zügiger zur Sache. Und wenn du halt raus bist, bist du raus und dann fährst du alleine weiter. Und dann sind aber die meisten Sachen, sind aber so Social Ride-Sachen, dass du halt quasi
connectest.
Die langsamste Geschwindigkeit regelt so ungefähr. Da wird halt dann ruhig gefahren irgendwie, weiß ich nicht. 26.
Am Rad ist es ja auch
Schnitt oder so.
Ja, durchs Windschatten und so ist ja nicht wie beim Laufen, dass du dann einen Pace vorgeben musst. Da fahren halt die bisschen stärkeren vorne, halten sich zurück und dann alle anderen rollen mit. Ja.
Genau. Aber ja, da kann jeder kann da mitfahren, ja. Und dann gibt es halt schnelle Sachen.
Das ist ja das, was gerade Simon meinte, das macht es ja eigentlich gefährlich, ne? Also du kannst halt mitfahren in Geschwindigkeiten, die du halt nicht kannst, dann bist du ja trotzdem irgendwann müde und dann macht's halt, dann scheppert's halt, ne?
Ja, also ich weiß nicht, wie viel da so passiert bei solchen Sachen, wie viele Unfälle das da gibt, aber ich glaube nicht, dass da so viel passiert. Da passiert, glaube ich, wesentlich weniger, als man denkt.
Also ja, Sachen, das sind schon auch alles Leute, die jetzt da, glaube ich, schon mit Kopf auffahren, oder? Also ist jetzt nicht so, dass die da alle irgendwie komplett riskieren. So. Ich kann mir schon vorstellen, dass du deinem Zweifel dann eher mal bremst, als da reinzuhalten.
Also es gibt, da wird
jetzt reicht der eine nicht, Experte, ne?
Ja, den hast du wahrscheinlich immer nicht, irgendwo. Aber. Ja.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass das super, super eng gefahren wird. Also bei der Sache, wo ich am Mittwoch war, da ticken die Uhren so ein bisschen anders. Also da hast du auch mal hier und da mal eine Schulter und so. Aber ansonsten ist das schon entspannt irgendwie, glaube ich. Aber ja, mal gucken. Ich werde mich hier weiter so ein bisschen durchprobieren und mir das alles mal angucken. Ich bin schon neugierig, was sich hier alles so tut. Aber das Angebot ist einfach wirklich, das ist absurd, wie groß das ist.
Ja, ist doch geil. Halt uns mal auf dem Laufenden.
Mach ich. Und ey, Münchner Süden, ne? Gestern sind wir eine große Runde gefahren, über 200 und dann so ganz weit im Süden.
Was, in den Bergen. 200?
Das schon,
Das sind alle bekloppt. Der eine läuft 30 Kilometer just for fun, der andere fährt 200 Kilometer.
Ja, easy, ich will in 2 Wochen 200 Kilometer Gravel-Rennen fahren. Da muss ich auch mal lang Rad fahren. Okay. Gestern sind wir gefahren, 213 Kilometer. Und dann so deinen Bergen,
Silbensteinspeicher und sowas, das ist schon richtig geil. Du erzählst es mittlerweile so beiläufig. So vor einem halben Jahr wäre das das Highlight gewesen. 200K, zack, zack.
Das ist jetzt auch Quatsch, ne? Aber ich stelle mich jetzt nicht hin. So, Jungs, ich bin gestern 200 Kilometer Rad gefahren. Schaut an, wie stark ich bin.
Ich bin noch nie über 200K Rad gefahren.
Was?
Ich vielleicht nicht. 6 Mal.
Du also auch nicht öfter, Nils.
Ich bin mal 190 gefahren, glaube ich. Aber mehr noch nicht.
Ja, vielleicht bin ich vielleicht 10 Mal das gefahren.
Ja, dann aber wird dann das immer mal Zeit.
Also ich glaube, mein längstes war irgendwie mal 220. Da sind wir von Freiburg einfach nur zum Grand Ballon hoch und wieder zurück. Ich glaube, das war irgendwie so 215 oder so. Nee, aber so 200 war... Boah, ich glaube, ich habe immer so einmal 6 Stunden vor so einem Ironman meistens gemacht. Und je nachdem, wo du halt bist, kommst du in den seltensten Fällen auf 200 Kilometer. Ich glaube, ich bin auch nur einmal oder so mal über 7 Stunden gefahren. Sonst halt immer so maximal so 6 plus minus.
Ja, nee, spätestens wenn wir das Thema Ötzi zusammen angehen, spätestens dann musst du da ran an das Thema.
Stimmt, da hast du ja schon so ein Ding. Klar, ich meine, wenn du für ein 250 kommst, dann ist es natürlich nicht so krass, ne?
Wie meinst du?
Nee, der Ötzi hatte doch 250, oder?
220 oder so, aber halt 5.500 Höhenmeter.
Ja, ach so, ich hätte mal...
Das ist okay. Das Problem an der Sache.
Ja.
Ja. Oh. Also ich bin jetzt auch nicht so super, auch noch nicht, ich bin jetzt noch keine 10 Mal 200 gefahren. Also so oft bin ich jetzt auch noch nicht 200 gefahren. Vielleicht auch irgendwie 5, 6, 7 Mal in der Ötzi-Vorbereitung letztes Jahr ein paar Mal. Aber Nisi, da müssen wir mal einen Ausflug machen zusammen. Schöne große Tour machen. Nisi, dein Bruder macht doch hier Tracker, ja. Tracker 500, weiß ich, 580, 560, was macht der?
Boah, ich bin dann immer nicht so ganz irgendwas mit 5 vorne, ja. Aber der fährt ja auch jeden Tag mehr wie ich in der ganzen Woche, also oder mehr wie ich einen ganzen Monat. Man kann schon sagen, was der am Wochenende macht, ist das, was ich im Monat mache. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch mehr, weil ich habe wahrscheinlich noch nie einen Monat mehr gemacht, wie das, was er an einem Wochenende macht.
Naja. Das heißt, er ist fit für Tracker?
Also der hat wahrscheinlich eine solide Grundlagenausdauer. Ich weiß nicht, da muss man ja. Ja. Ich denke, ich gehe davon aus, dass er da ordentlich Gas gibt.
Sehr gut. Gut. Was haben wir noch? Oder machen wir einen Deckel drauf? Ah ja, halt, ich wollte noch einmal Danke sagen für das ein oder andere Feedback, das wir auf die Folge von letzter Woche mit Surfer Tim Elder bekommen haben. Da habe ich sowohl auf meinem Account als auch über den Podcast-Account kam da hier und da ganz gutes Feedback und das hat wohl gefallen. Vielen Dank dafür. Also letzte Folge Surfer Tim Elder. Hört da mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aber ansonsten will noch irgendwie was zum Besten geben. Oder machen
du hast ja noch dein Learning vom Gravel Race angeteased. Kannst du ja noch ein paar Wörter dazu sagen, dann machen wir einen Deckel drauf.
Nachdem ich bei meinem Rennbericht, das war ja ein Tag nach dem Rennen, da war ich immer noch so im Sack und so im Arsch, dass es sich immer nur angefühlt hat, dass alles nur hart war. Also war es auch, aber ich habe auch...
Der Kopf vergisst es dann doch schnell wieder, ne? Man vergisst dann schon immer... Schnell so, war eigentlich doch ganz geil. Lass nochmal machen.
Es war sehr geil. Also machen wir auf jeden Fall nochmal. Also, ich habe direkt nach dem Rennen auf der Heimfahrt eine Gut- und Schlecht-Liste gemacht. Was gut war und was schlecht war.
Okay.
Also gut war, ich lese einfach mal meine Liste vor. Die ist seit dem Tag unberührt. Also seit dem Renntag. Also Nutrition war sehr gut. Das hat super geklappt, auch mit der Menge, dass ich es alles reinbekommen habe und auf welchem Weg ich es gemacht habe. Da Trinkrucksack, Trinkrucksack ist da wirklich essentiell wichtig. Ohne Trinkrucksack hätte ich wirklich, glaube ich, Probleme gehabt, weil ich einfach nicht so oft an meine Flasche komme. Dann Luftdruck und Reifen war gut, das ist auch ein Thema, das spielt da eine saugroße Rolle, wirklich. Das ist da so wichtig, dass das zur Strecke passt, auch die Also vor allem der Druck, dass das zur Strecke passt, ist sau wichtig. Wir haben Recon gemacht, einmal die ganze Runde. Das hat auch mehr geholfen im Rennen, als ich irgendwie vorher dachte. Es war wirklich sehr, sehr gut, die ein oder andere Kurve genau zu kennen. Okay, wo ist mal eine scharfe Linkskurve? Wenn es in der Gruppe hektisch ist, weißt du ganz genau, okay, ich kann die nächsten 30 Meter einfach ranrollen lassen, ich fahre die Kurve von außen an, dann muss ich danach nicht so hart antreten, dann kann einfach mit der Gruppe mit durchrollen. Sowas hat extrem geholfen. Und ja, dass ich beim Führungfahren halt irgendwie das dann ein bisschen für mich gepaced habe, dass es nicht zu wild ist vorne und ich nicht immer nur drauflatsche, das, glaube ich, war ganz smart.
Standest du beim Start halbwegs vorne? Ja. Weil Johnny meinte, ja, er hat richtig verschenkt. Wurde irgendwie das Gitter auf der linken Seite aufgemacht und er stand rechts und dann sind alle an ihm vorbei und er ist hinten gestartet.
Ja, dieses Startaufstellungsthema ist ja da ein Zirkus, das ist unglaublich. Aber das ist halt sehr wichtig, wenn du vorne mit reinfahren willst, musst du vorne stehen, sonst wird es ganz, ganz schwierig. Und wir waren 1,5 Stunden vorm Start da und da war schon die Schlange zum Anstellen in die Startblöcke. Und dann haben wir uns damit eingereiht. Dann standen wir da 1,5 Stunden bei 3 Grad in der Kälte irgendwie und haben uns den Arsch abgefroren und die Beine im Bauch gestanden. Das ist wirklich ein Zirkus und da muss man sich auch irgendwann mal was überlegen. Ich weiß nicht wirklich was, aber das ist vor allem bei den UCI-Rennen, wenn es um WM-Quali geht, halt irgendwie ein Riesenthema, dass du halt sauber vorne stehen musst, weil das halt so krass hart losgefahren wird. Das wird halt gefühlt losgefahren wie ein Crossrennen. Nilsi?
Ja, ich meine, ich habe gerade auch überlegt, es wurde ja beim Red Race eigentlich ganz geil gelöst mit diesem Time Trial am Tag vorher. Und dann hast du dann, aber ich meine, du kannst natürlich auch
nicht. Das ist auch nicht so geil gelöst, weil dann bist du auch nur gut, da bist du auch nur vorne, wenn du halt einfach ein Flow bist und leicht bist.
Ja, aber ich meine, es gibt ja dann eher so blockmäßig das Ganze, ne? Ich weiß gar nicht, wir sind ja auch durchgerutscht, ne?
Ja, das ist ja auch in Startblöcken. Es startet irgendwie Elite-Frauen und dann starten die Altersklassen nacheinander. Also, das ist schon auch in Blöcken. Du musst ja in deinem Block halt vorne sein. Und ich stand, weil ich mit den anderen Jungs vom Johnny unterwegs war, die halt einfach deutlich besser sind als ich und die wollten unbedingt ganz vorne rein, stand ich halt mit denen in der zweiten Reihe. Es hat für mich jetzt die 6. Reihe, 7. Reihe auch getan. Es hat mir vielleicht die ersten 20 Minuten ein bisschen was gespart, weil ich dann nicht versucht hätte, da vorne doch noch irgendwie möglichst lang irgendwie mit Schritt zu halten, was dann natürlich nicht geklappt hat und sehr weh getan hat. Aber grundsätzlich ist Startposition schon wichtig. Dann, was auch noch gut war, dass ich zweimal, glaube ich, ganz klug entschieden habe, einfach eine Gruppe gehen zu lassen, obwohl ich sie vielleicht noch ein Stück halten hätte können. Aber das wäre dann mein vorzeitiges Ende gewesen, gefühlt energetisch. Und was schlecht war auf meiner Liste, ich war zu brav in den Gruppen, was Positionfahren betrifft. Ich hätte viel mehr Position fahren müssen. Dadurch bin ich halt immer wieder, hing ich halt da an letzter Posi irgendwie rum und musste immer wieder zuspringen, weil der Ziehharmonika-Effekt so groß war und ich da hinten drin war. Das war kacke und ich habe zu wenig Gelegenheiten genutzt, dann mal 2, 3 Positionen nach vorne zu rutschen und da muss ich besser werden, was so Positionfahren in den Gruppen betrifft, weil es dann verliere ich einfach nicht so viele Gruppen, wenn ich halt an Position 4 oder 5 bin, anstatt an 15. Da fährst du halt einfach irgendwie runter mit durch und dann muss ich nicht so oft so krass mit nachspringen, weil das ist das, was mir halt am meisten wehtut und habe ich auch immer am schlechtesten vertragen. Diese kurzen, harten Antritte die ganze Zeit, was einfach durch schlechtes Positionsfahren irgendwie dann leider nötig war. Und dann habe ich immer wieder dadurch die Gruppen verloren und dann immer wieder auf die nächste gewartet. Und das war eigentlich in Summe so das Schlechteste. Und ansonsten mein Overall-Output hat gepasst. Also damit bin ich echt happy. So, aber ich glaube, ich kann aus den Zahlen, die ich da ins Rad reingetreten habe, glaube ich, kann ich ein bisschen mehr rausholen, wenn ich das ein bisschen smarter mache. Und dann kann man in der letzten Stunde, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr machen, wenn ich nicht so oft 10 Sekunden gefühlt all out hinten mit nachspringen muss. Und
es ist ja eigentlich auch ein geiles ja. Game, was man so ein bisschen meistern kann, von Rennen zu Rennen.
Ja, yeah. Also so einfach, ja, ich muss einfach lernen, mich da in den Gruppen smarter zu bewegen und da ein bisschen kluger zu sein. Und nicht immer an letzter Position rumzuhängen und dann immer nachspringen zu müssen. Das muss ich lernen, weil das war nicht gut.
Wie lang ist denn das Rennen gewesen im Vergleich zum Trucker? Von den Stunden?
Das waren jetzt 4,5 Stunden.
Okay, und Trucker ist dann eher so 8 Stunden?
Schauen wir mal.
Ja, 5 mehr? Was machen da die Sieger?
Ich denke ein bisschen mehr.
Das Siegerrennen ist so um die 6,5 Stunden, glaube ich, waren die Sieger. Aber das fahren schon richtig schnell. Gibt ja auch gerade diverse Rumors, wer dann noch so aus der World Tour plötzlich am Start vielleicht stehen wird. Also das wird richtig, richtig zur Sache gehen da. Aber ich denke mal, dass bei mir, ja, 8 Stunden, bisschen unter 8 Stunden vielleicht, weiß ich nicht. Also ich kann das echt schwer einschätzen, wie das von der Dynamik ist da. Weil da ist halt das sind halt die ersten 50 Kilometer, sind halt gleich mal richtig, richtig hart mit 2 Bergen. Und es ist richtig brutal. Das heißt, da muss ich halt komplett mein eigenes Ding fahren, weil sonst ist bei mir Zapfenstreich, weil ich komme, egal wie hart ich es versuche, ich komme mit niemandem, also mit keiner Gruppe, komme ich über den Berg mit drüber. Und wenn ich halt das mache und mit irgendeiner Gruppe über den Berg komme, bin ich danach halt auch begraben. Das war es halt dann für mich. Und deswegen muss ich halt da von Anfang an mein eigenes Ding fahren. Deswegen kann ich kann echt nicht einschätzen, ob es danach irgendwie da eine gute Gruppendynamik gibt, ob es da, ob ich dann, wenn ich da als 95 Kilo Heini über den Berg drüber bin, so eine halbe Stunde nach allen anderen, ob es dann da noch irgendwie vernünftige Gruppen gibt, die dann das Ganze auch mal beschleunigen oder ob man dann größtenteils sein Ding irgendwie alleine fährt. Ich kann das wirklich gar nicht einschätzen. Deswegen ist das schon erstmal, glaube ich, jetzt nicht die ganz doppelte Renndauer, aber kann schon an die 8 Stunden gehen, wenn es blöd läuft, glaube ich.
Das wird ein Abenteuer auf jeden Fall.
Nach 50 Kilometer, 150 Kilometer nur in tote Gesichter zu gucken. Und jeder will der Motherfucker sein, ne, der dich vorne fährt.
Ja, also dafür bin ich echt mal gespannt, wie das wird. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es halt vielen großen, schweren Leuten wie mir so geht, dass die am Anfang da ihr eigenes Ding drüber machen wollen und sich aus dem ganzen Gehaue am Anfang so ein bisschen raushalten, weil sie sowieso mit niemandem über den Berg kommen. Und dass ich halt dann da so ein bisschen so eine LKW-Kolonne mit den großen, schweren Jungs bildet und man da ganz gut mitrollen kann. Die Hoffnung habe ich so ein bisschen. Aber mal gucken, ich habe keine Ahnung.
Wie ist denn eigentlich so Verpflegung? Ist das mit Anhalten, Verpflegung?
Ja, dann muss das so weit bin ich noch nicht. Das ist ja erst in 2 Wochen. Also es gibt Feed Zones, wo du irgendwie jemanden stehen haben kannst. Muss ich mal noch gucken, wo ich mich damit einklinken kann, dass ich da neue Flaschen kriege. Aber das wird man irgendwie organisieren können, dass ich da irgendjemanden habe, der mir neue Flaschen gibt. Aber ja, es gibt irgendwie Feedzones, ich weiß aber nicht, wie viele.
Aber das gibt doch bestimmt irgendwas Neutrales, oder? Was jeder hat, wie so eine...
Ja, bestimmt. Muss es irgendwie geben. Mal gucken. Ja, mal schauen. Also wie gesagt, das ist irgendwie in zwei Wochen oder 1,5 Wochen am Samstag, 3. Mai, mein Rennen. Und dann gucken wir mal. Freitag fahre ich los.
Ist das nicht zu knapp mit der Anpassung?
Sehen. Ja, werden sehen. Aber auf jeden Fall so, dass ich noch guten Recon machen kann.
Okay, du hast die Boots dabei.
Ich habe Recon.
Also, nee, aber du hast auch die Boots dabei. Du hast die Boots dabei.
Logo habe ich die. Nee, ich schlafe nächste Woche in den Boots. Jeden Tag kommen die Boots rein.
Alles klar. Okay.
Nee, aber ich freue mich tatsächlich richtig drauf. Auf das Trucker-Ding habe ich echt richtig Bock. Und kam mir jetzt auch mal eine ganze Zeit lang echt gesund und ohne Zwischenfälle und ohne alles durch mein Training durch, was man jetzt schon auch merkt, dass da mal ein bisschen was voranging. Und deswegen schauen wir mal, was das nächste Woche wird.
Jawohl. Gutes Wort zum Montagabend.
Genau.
Zum Osterspecial.
Zum Osterspecial. Es war wirklich ein sehr unspecialiges Osterspecial.
Und seid nächste Woche wieder bei zum Texas-Special.
Ah, Texas hier. Patrick Lange hat seinen Start in Texas abgesagt, weil Aua. Irgendwie Adduktor oder so, glaube ich.
Ja, irgendwas Inflammation hinten drin.
Auf jeden Fall verletzt.
Ja, denke ich, macht Blumi das Ding, oder?
Wollte auch gerade sagen, jetzt macht halt dann doch Blumi, ne?
Ja. Und LXI läuft Marathon. 208, denke ich mal.
Nächste Woche ist London.
208
ja. Und schon. LXI hat, ich gucke ja echt wenig Triathlon-YouTube-Zeug, eigentlich gar keins. Aber LXI hat so eine YouTube-Serie rausgebracht, die sehr empfehlenswert ist. Es gibt irgendwie so eine Road to London YouTube-Dingens. Das ist wirklich London Detour, das ist sehr, sehr geil. Kann man sich auf YouTube auf jeden Fall reinziehen. Sind, glaube ich, 2-3 Folgen, auch mit ganz guter Länge, so dokumentarisch, also wirklich sehr, sehr gut, auch filmisch ansprechend. Macht Bock, das zu gucken. Und noch ein TV-Tipp, den ich die letzten 2 Tage mir reingezogen habe. Es gibt in der ARD-Mediathek so eine Doku über Bergretter, über die Bergwacht aus der Ramsau und aus Greinau. So 2 Bergwachtstationen werden dann 8 Folgen begleitet und das ist auch Hammer. Kann ich jedem empfehlen, sich das anzugucken, das ist hochinteressant. Weitere Konsumtipps?
Ich gucke kein Fernsehen. Hat sich bei mir nicht durchgesetzt.
Stimmt, du liest jeden Abend Bücher, ne?
Ich lese, genau, nächste Woche komme ich mit meinen Buchtipps. Das kam mir jetzt ein bisschen zu spontan.
Nächste Woche kommt Nilsis Buchclub.
Genau, Buchclub.
Wenn ich da jetzt anfange, sprengt es den Rahmen der Folge, glaube ich.
Obwohl ich finde eigentlich, Buchclub ist eigentlich eine ganz coole Erfindung. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass alle in diesem Club dieses Buch lesen und sich dann, weiß ich nicht, 2 Wochen Zeit dafür haben und dann 2 Wochen später dazu austauschen. Vielleicht kann man sowas auch mal auf irgendwas anderes projizieren.
Nee, wir machen Real Club.
Ja, also meine ich ja.
Wir gucken alle dieselben Reels und dann tauschen wir uns darüber aus.
Genau, machen es halt 1 Minute später und nicht 2 Wochen später. Wir müssen da nicht so lange drüber nachdenken. Genau.
Ja, aber dieses Buchclub-Ding ist ja, glaube ich, auch, also das wird immer größer, ne? Das ist ein Ding.
Ich weiß nicht, ich habe mich auch in der Mittagspause, in der vergangenen Woche, habe ich mich dazu mit jemandem ausgetauscht, der Teil von so einem Buchclub ist und ich fand das eigentlich gar nicht so uninteressant. Ich habe mir davor eigentlich nie so Gedanken drüber gemacht, aber so das System, also alle lesen das Gleiche und dann triffst du dich beim Bierchen und quatscht dann da drüber, ist schon irgendwie... Also ich glaube, das Medium Buch ist nicht so meins, aber wenn man das irgendwie auf andere Sachen projiziert, finde ich das eigentlich nicht uninteressant.
Ja, voll. Also ich bin ja auch großer Lesefan tatsächlich, aber alles zwischen Krimi, Science-Fiction und Fantasy, so Sachbuch eher weniger, muss ich zugeben. Und meine Freundin liest auch ziemlich viel und wir machen das ja unseren eigenen Buchclub quasi. Also einer liest immer das Buch zuerst und dann der andere und dann kann man sich drüber unterhalten. Ist schon cool.
Weil ich wär auch gern so einer, ne? Ich wäre auch gern so, dass ich sage, boah, geil, ich hau mir jeden Monat so 2-3 Bücher rein, ne?
Ja, dann hast aber du dein Leben.
Wenn eins im Jahr schaffe, dann ist dann
gut. Das Ding ist ja immer anzufangen,
dann ist das gut.
Wie mit allem. Wenn man anfängt,
also das Ding mit Lesen.
Und du musst dir noch ein Ziel setzen und bla bla.
Das Ding mit Lesen ist, ich weiß nicht, ich wäre gern so, ne? Ich bin richtig neidisch auf die Leute, die da so richtig in Büchern versinken, weil ich glaube, der Zustand ist richtig geil, wenn man da so voll in einem Buch drin ist und kein Handy und einfach nur liest. Das Medium ist, glaube ich, richtig geil, aber ich kriege das mein Leben lang schon nicht hin. Da bin ich einfach, also beim Lesen, Thema Lesen bin ich einfach richtig scheiße.
Ja. Ich habe es nur in Trainingslagern geschafft. Trainingslagern und vor Wettkämpfen. Da habe ich wirklich viel gelesen.
Ja, das wird das kommt beides in deinem Leben nicht mehr geben, Nils.
Ja. Deswegen ja, ich hab erst einen Haken. Oder ich brauche irgendwelche anderen Wettkämpfe.
Ich muss auch sagen, es kommt schon noch aufs Buch an. Also wenn es so ein bisschen, wenn es zu unspannend ist und eher so dahin plätschert, dann schaffe ich am Abend vorm Einschlafen auch immer nur 10 Seiten, klappe das Buch zu und leg mich hin und penne weg. Aber wenn es halt so ein richtig spannendes Buch ist, mit irgendwelchen dummen Cliffhanger am Ende von den Kapiteln, dann lese ich schon mal gern so halbe Stunde, 40 Minuten vorm Schlafengehen. Und Michelle ist da richtig gefährdet. Die jammert mir dann am nächsten Tag vor, scheiße, ich habe noch bis 12 gelesen oder bis 12:30. Und die steht ja auch immer um 6:15 auf. Und die ist dann immer richtig am Sack. Aber die verschwindet dann richtig drin und kann dann das Buch auch nicht weglegen. Mit der muss ich auch, wenn ich Serie gucke, in der Mitte von der Folge aufhören, weil gegen Ende ist ja immer noch mal spannender und dann will sie die nächste anfangen und man schafft es nicht, dass man sagt, wir schalten jetzt aus, sondern ich sage immer, wir fangen noch die nächste Folge an.
Ah, ich brauche so einen Endpunkt. Ich finde eher so am Ende von so einer Folge kann ich, also klar, dieses Ding so, ich gucke einfach weiter und es ist ja bei Netflix auch gemein, du musst ja gar nichts mehr drücken, ne? Also es läuft ja einfach weiter. Aber ich finde so mittendrin, ich gucke dann immer so, ich muss noch 8 Minuten, da habe ich die Folge geschafft, so in die Richtung. Ich finde es mittendrin auf.
Es kommt ja schon darauf an, wenn es so irgendwie ist, meistens ist ja schon so ein Spannungsbogen und hinten raus geht es ja schon oft dann nochmal so, passiert was Neues und dann willst du so, dass du die nächste Folge anfangen willst und dann schafft sie es halt nicht, dann den Punkt zu setzen, sondern sie will noch unbedingt wissen, wie es weitergeht.
Ja, ja.
Und danach, wenn es kurz aufgelöst wird in der nächsten Folge am Anfang, kann man ausschalten.
Da war ja zum Beispiel GZSZ früher cool. Da musstest du halt einfach 24 Stunden warten, ne? Um 20.15 Uhr, wenn es vorbei war, von 19.15 bis 20.Uhr 15.
Guckt ihr manchmal noch lineares Fernsehen? Also so wirklich nach Programm?
Wir haben keinen Anschluss mehr. Also wir gucken, also ARD, ZDF haben wir halt als App, aber wir haben noch nicht mal RTL Pro7 und sowas. Also wenn da wirklich mal was kommt, was ich gucken will, muss ich entweder eine Möglichkeit finden, das über einen PC streamen zu können oder, ich weiß nicht, irgendwas läuft darüber, Join, was ist denn das, Pro7, glaube ich, oder?
Ja, ja.
Ja.
Nee.
Aber eigentlich, ich gucke nur öffentliche eigentlich.
Also, und Simon, du guckst kein Fernsehen mehr, du liest nur noch, ne?
Wäre schon genau,
ein Vorbild.
Aber ich habe Magenta TV, damit habe ich RTL Plus, Apple TV Plus.
Für was hat man Magenta TV?
Ja, doch, du kannst alle Apps in einer abschließen.
Bei Magenta TV habe ich WLAN, mein Mobilfunkvertrag, dadurch günstiger. So. Dann habe ich RTL Plus drin, Netflix drin, Disney Plus drin, Apple TV Plus drin und damit ist man eigentlich versorgt. Dann habe ich natürlich einen DAZN-Zugang für Fußball von jemand. Und Amazon Prime habe ich natürlich auch, weil da muss man ab und zu auch mal was gucken. Also eigentlich ist es zu viel. Und lesen tue ich natürlich auch noch. Aber
ja, kostet nur 180 im Monat. Also ist
ganz, ja, ich glaube, okay. 80 Euro oder so ist inzwischen.
Also wo
ist,
guckst du Radsport? Hast du das Discovery auch?
Ja klar, das habe ich auch noch. 5 Euro im Monat.
Aber Discovery, gut angelegtes Geld.
Ja, Amstel Gold Race gestern war auch richtig nice.
Ja, muss ich jetzt gerne mal noch zusammenfassen gucken.
Oh, da schau dir das gestern war. Gesehen. auch witzige Story eigentlich mit Johnny, erster Ruhetag hier für die Kids, Sonntag, Johnny und ich 4 Stunden lang Paris-Roubaix am Nachmittag.
4 Stunden, ich glaube, da habe ich mehr geguckt. Aber es war das erste Radrennen seit langem, was ich wirklich auch lang geguckt habe.
Ja, aber gut. Ja.
So, komm,
mach mal Deckel drauf. Es hört doch jetzt eh schon keiner mehr hier zu.
Nee. Also wer es bis hierhin geschafft hat, wirklich Props. Also wirklich,
wirklich ich stark. Ich hätte es
ja
nicht gehört.
Das ist jemand, entweder er sitzt am Fahrrad und läuft da jetzt einfach noch so zu Ende und zu faul umzuschalten. Oder boah, nee, also ich hätte längst umgeschalten. Also wer es bis hierhin geschafft hat, wirklich stark, vielen Dank.
Ja. Schickt
uns mal eine Nachricht, was ihr gerade macht.
Nils, an Nils, bitte.
Genau, schickt eine DM an mich.
Ja. Gut, gut, Jungs.
Ja, Punkt. Dann
macht's ja, gut.
Sorry. Und schaltet.
Viele Grüße nach Bella ein. Italia, Nisi, Grüße nach Berlin und wir hören uns nächste Woche mit
dem mal gucken, Texas, mit wem. Texas Spezial. Texas Spezial. Wir haben schon einen Gast im Hinterkopf.
Ja, Mika schnüffelt ab heute dünne Luft in der Sierra Nevada. Da gibt es auch noch bestimmt bald mal ein Update. Der ist mit Kollege Funk unterwegs.
Und Cheppe Keindl.
Also gibt auf jeden Fall was auf die Ohren die nächsten Wochen. Viel Spaß. Tschüss.
Ciao.
Ciao.